Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Ja, großer Gott, danke, dass du uns die Schuld vergeben hast und du Teil unseres Lebens sein möchtest und bist. Danke, dass wir zusammen als Gemeinde Gottesdienst feiern dürfen. Und Herr, wir wollen dich auch jetzt nochmal bitten, dass du gegenwärtig bist, dass du wirkst, dass du mir hilfst beim Reden und hilfst beim Hören. Und uns hilfst, richtig auf dein Wort zu antworten, darauf zu reagieren und dich zu, ja, besser kennenzulernen, dich lieben zu lernen. Bitte wirke du, was dir gefällt. Amen. Wenn ich überlege, ein bestimmtes Buch zu kaufen oder zu lesen, schaue ich immer auch, wer hat es eigentlich geschrieben? Kenne ich den Schriftsteller, den Autor schon? Wer oder was hat diesen Autor geprägt? Welche Weltanschauung vertritt er? Was arbeitet er? Was ist von ihm zu erwarten, dass er in dem Buch schreibt? Hinter jedem Buch steht ein Mensch, der es geschrieben hat. Und in den letzten Wochen haben wir uns zusammen ein Buch in der Bibel angeschaut, das Markus-Evangelium oder das Evangelium von Jesus Christus nach Markus. Und in allem, was in diesem Buch steht, geht es eigentlich nur darum, Jesus kennenzulernen. Wer ist Jesus und wozu kam Jesus? Markus will nicht, dass man ihn kennenlernt, man soll Jesus kennenlernen. Aber Markus hat das Buch geschrieben und vielleicht gibt es ja doch auch noch Dinge, die wir über Markus erfahren können. Und so wollen wir heute fragen, wer war Markus? Wir wollen ihn kennenlernen, sehen, was ihn geprägt hat und überlegen, wie es dazu kam, dass er uns von Jesus berichtet. Und da werden wir sehen, dass Markus ein gescheiterter Missionar war, der Jesus dennoch groß machte. Und das erlebte Markus, Scheitern in der Mission, und er machte dennoch Jesus groß. Und diesen Weg von Markus wollen wir in drei Schritten nachvollziehen. Wir wollen erstens sehen, wenn andere Jesus lieben. Wir werden zweitens sehen, an der Mission gescheitert. Und drittens, einer für alle und alle für einen. Also, wer war Markus und was können wir über ihn herausfinden? Der Name Markus kommt im Neuen Testament 8-mal vor. Und wahrscheinlich meint es an allen Stellen immer die gleiche Person. Wir haben 4-mal den Namen Markus in der Apostelgeschichte und da ist es 100% immer derselbe. Und dann kommt der Name Markus jeweils am Ende von 4 Briefen vor, wo er mit Paulus, Timotheus und Petrus zusammen ist. Und in der Apostelgeschichte hat Markus auch mit diesen Leuten zu tun, deshalb ist es wahrscheinlich wirklich immer derselbe Markus. Was wir im Neuen Testament nicht haben, ist eine Aussage darüber, dass dieser Markus auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Das erfahren wir aber von einem Papias, der um das Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Und dieser Papias schreibt Folgendes. Auch dies sagte der Älteste, damit ist Papias gemeint, Markus zwar, da er Dolmetscher des Petrus war, soweit er sich erinnerte, schrieb exakt auf, wenn auch nicht der Reihe nach, was vom Herrn gesagt und getan worden war. Und das ist die älteste Aussage darüber, dass Markus das Markus-Evangelium geschrieben hat, auf das hier sozusagen angespielt wird. Und von da aus wollen wir uns jetzt die Stellen im Neuen Testament über Markus anschauen. Wir haben seinen Bericht, das Evangelium von Markus oder nach Markus, seinen Bericht über Jesus kennengelernt und fragen uns jetzt, wie kam es dazu? Und das beginnt damit, dass Markus Leute um sich hatte, die Jesus lieb hatten. Und da fangen wir mit der ersten Erwähnung von Markus an in Apostelgeschichte 12, Vers 12. Und da heißt es, und als er, das ist jetzt Petrus, als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also es ist nur ein Nebensatz hier, wo Markus erwähnt wird. Es gibt eine Maria, die hat ein Haus und sie ist die Mutter von Johannes, der aber eben den Beinamen Markus hat. Und das ist unser Markus. Er hat also zwei Namen und das ist damals nicht unüblich. Der Name Johannes leitet sich vom hebräischen Johannan ab und bedeutet, Jahwe ist gnädig. Und dazu hat er aber auch noch einen lateinischen oder einen römischen Namen, nämlich Markus, und das bedeutet Hammer. Und in der Bibel wird diese Person manchmal als Johannes Markus bezeichnet, manchmal auch nur als Markus und zweimal auch nur als Johannes, aber da ist vom Kontext eindeutig klar, dass es Markus ist oder Johannes Markus. Also so viel mal zu seinem Namen. Und spannend an dieser Stelle ist sie jetzt vor allem, was da passiert. Sie sind in Jerusalem und in Jerusalem gab es inzwischen einige Jesus-Nachfolger. Auch Petrus und die anderen Apostel waren noch da. Der Hohe Rat verfolgt sie und dann fängt auch Herodes an, gegen sie vorzugehen. Und dann heißt es in Vers 3, und als er, Herodes, sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Also Petrus sitzt schwer bewaffnet im Gefängnis und die Gemeinde betet für ihn. Gott sendet dann im Weiteren einen Engel, um Petrus aus dem Gefängnis zu befreien. Und am Ende dieser Rettungsaktion heißt es dann in Vers 10, als sie, Petrus und der Engel, aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat, aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Also Petrus musste erst noch realisieren, was da jetzt passiert ist. Aber dann stellt er fest, tatsächlich, Gott hat mich befreit. Und dann ging er dahin, wo er wusste, da versammelt sich jetzt wahrscheinlich die Gemeinde oder ein Teil der Gemeinde. Also er geht sozusagen ins Gemeindehaus. Und das waren damals noch nicht extra Gebäude für den Gottesdienst oder die Gemeinde, sondern das waren Privathäuser von Leuten, die ein groß genuges Haus hatten. Und dann kommt dieser Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. In diesem Haus traf sich also die Gemeinde, es waren viele versammelt und sie beteten. Und jetzt erleben sie mit, wie Gott Petrus befreite. Sie haben gerade dafür gebetet und dann kommt er zu ihnen. Was für eine Gebetserhörung. Und Johannes Markus? Naja, seiner Mutter gehört halt das Haus. Und er selbst? Ich denke, er wird das alles direkt miterlebt haben. Hat gesehen, wie die Gemeinde zu Jesus betet, ihn anfleht, hat mitbekommen, wie seine Mutter der ganzen Gemeinde immer wieder das Haus zur Verfügung stellt, hat gesehen, wie hingebungsvoll Petrus für Jesus lebt und sogar bereit ist, wegen Jesus Schwierigkeiten mit dem Staat in Kauf zu nehmen. Oder zusammengefasst, Markus sah, wie es aussieht, wenn andere Jesus lieben. Wie steht er selbst zu Jesus? Wissen wir hier noch nicht. Am Ende von Kapitel 12 heißt es dann in Vers 25, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Also Paulus und Barnabas waren auch in der Zeit in Jerusalem Und sie kommen eigentlich aus Antiochia und hatten von dort eine Spende nach Jerusalem gebracht. Und jetzt nehmen sie Markus von Jerusalem mit nach Antiochia. Und dieser Barnabas, der kannte Markus schon länger. Sie waren verwandt. Das wissen wir aus den Grüßen, die Paulus im Kolosserbrief ausrichtet. Dort heißt es nämlich in Kolosser 4, Vers 10, schreibt Paulus an die Gemeinde in Kolosse: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Also Markus ist der Vetter oder der Cousin von Barnabas. Und Barnabas hatte zu dem Zeitpunkt selber schon ein bisschen Erfahrung oder hat einige Erfahrungen gemacht im Leben als Christ, auch Erfahrungen als Missionar, als Seelsorger und als Lehrer. Das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Und das erste Mal, wo er, glaube ich, erwähnt wird, ist in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Da heißt es über Barnabas: Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also Markus' Mutter hat ein großes Haus in Jerusalem und seinem Cousin Barnabas gehört ein Acker. Und beide stellen ihren Besitz Jesus zur Verfügung. Seine Mutter öffnet das Haus für die Gemeinde Jesu und Barnabas verkauft seinen Acker und spendet das Geld, sodass die Apostel es im Sinne Gottes einsetzen können. Wow, von solchen Leuten umgeben zu sein, die Jesus lieb haben, das muss doch ansteckend sein. Markus sieht und erlebt, wie leidenschaftlich andere für Jesus leben. Vielleicht denkt er sich, das will ich auch. Und jetzt darf er bei Paulus und Barnabas mit nach Antiochia und erleben, was Gott dort tun will, vielleicht auch durch ihn. Aber wie genau er selbst zu Jesus steht, was seine eigene Geschichte mit Jesus ist, das bleibt hier noch ganz viel im Dunkeln. Und so können wir hier aber trotzdem zunächst von den Menschen um ihn herum etwas lernen. Markus hatte Menschen um sich, die Jesus liebten. Wo gab es in deinem Leben Menschen, die dich geprägt haben? Kannten die Jesus oder nicht? Gab es Menschen in deinem Umfeld, die sich Jesus leidenschaftlich hingegeben haben? Vielleicht hat es bei dir lange gedauert, bis du das erste Mal einen echten Christen getroffen hast. Vielleicht kanntest du auch schon immer Leute, die Jesus liebten. Bei Markus jedenfalls scheint es so, er hatte mit Leuten zu tun, die Jesus liebten. Und ich denke, es ist nicht verkehrt zu sagen, wenn man früh Menschen um sich hat, die Jesus lieb haben, fällt es einem leichter, selbst auch so zu leben. Natürlich ist es pure Gnade, wenn einer Christ wird. Und natürlich kann man es nicht erzeugen, dass andere zum Glauben kommen. Aber ich glaube, wir sehen bei Markus, Menschen um sich zu haben, die Jesus lieben, wirkt sich positiv auf den eigenen Glauben aus. Das steckt einfach an, zu sehen, boah, wie intensiv und persönlich sie zu Jesus betet. Oder wow, wie er sich um seine Familie kümmert. Da wird so sehr Jesu Liebe sichtbar. Deshalb lass dich vom Glauben anderer anspornen. Wenn sich ein anderer Jesus hingibt, sieh das nicht irgendwie als Konkurrenz, sondern lass dich davon ermutigen und ausrichten. Und wenn du dich fragst, glaube ich eigentlich nur, weil meine Eltern glauben, dann wisse, ja, es ist ein Faktor, aber ein Faktor, den Gott gebrauchen möchte. Nutze, was du hast, was du mitbekommen hast und bei anderen gesehen hast und gib dich selbst auch Gott hin. Ähnlich war es bei Markus. Wenn andere Jesus lieben, das war der erste Punkt. Und wir sehen jetzt als zweites, wie Markus selbst aktiv wird. Aber er scheitert zunächst an der Mission. Also Johannes Markus kommt jetzt mit Barnabas und Paulus mit nach Antiochia, um dort der Gemeinde zu dienen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Also Barnabas und Paulus erhalten jetzt von Gott einen neuen Auftrag. Sie sollen losziehen und woanders zum Glauben an Jesus aufrufen und sie darin und andere Menschen darin stärken. Und dann fahren sie mit dem Schiff vom Festland ab auf die Insel Zypern. Und dann heißt es in Vers 5, und als sie in Salamis waren, eine Stadt in Zypern, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Okay, also Johannes Markus ist weiterhin bei ihnen. Er ist ihr Diener, er hilft ihnen bei der Arbeit und bei der ganzen Unternehmung. Sie überqueren dann einmal die Insel Zypern und kommen am anderen Ende wieder an der Küste an in Paphos. Und dann heißt es weiter in Vers 13, als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Also von Paphos geht es mit allen wieder mit dem Schiff aufs Festland, aber für Johannes Markus ist hier Schluss. Er geht nicht weiter. Er trennt sich von dem Missionsteam. Er geht wieder nach Hause in die Heimat. Warum? Wir erfahren es nicht. Und wie ist das zu bewerten? Wie denkt Gott hier über diesen Vorfall? Auch darüber kann man nur mit dieser Stelle schwer etwas sagen. Aber schon rein menschlich gesehen sieht es aus wie ein Bruch, ein Scheitern, etwas, das so nicht geplant oder gewünscht war. Markus hatte gesehen, wie leidenschaftlich andere für Jesus lebten. Und jetzt, wo er selbst auch bereit war, alles aufzugeben, er sich ganz in die Mission von Jesus investierte, stößt er an seine Grenzen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was genau zu der Trennung führte, aber Markus setzt diesen Weg im Missionsteam nicht fort. Er scheitert an der Mission, zu der er mit aufgebrochen war. Wir erfahren dann 2,5 Kapitel nichts über Markus, nur über die anderen und auch nochmal über die Christen in Jerusalem. Paulus und Barnabas setzen diesen Missions- und Gemeindedienst fort, kommen dann irgendwann wieder in Antiochia an und bleiben da oder haben da ihre feste Basis. Und dann heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 15, Vers 35, Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Also beide wieder in Antiochia und machen da wieder einen Gemeindedienst. Vers 36, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Also Paulus will mit Barnabas nochmal die ganzen Gemeinden besuchen, die durch ihren Dienst entstanden sind. Diese Christen brauchen weiter geistliche Zurüstung. Aber dann entsteht ein Konflikt, und zwar genau wegen Markus und weil er sich damals von dem Missionsteam getrennt hat und sich nicht ganz der Mission gewidmet hat. Und Paulus reagiert hier richtig heftig. Und das zeigt, dass die Trennung damals keine kleine Sache für ihn war. Vers 37, Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Cilizien und stärkte die Gemeinden. Also Paulus besteht wirklich darauf, Markus nicht noch einmal mitzunehmen. Was damals passiert ist, will er nicht nochmal mitmachen. Und ob das berechtigt ist oder nicht, Paulus sieht Markus nicht geeignet für die Missionstätigkeit. Und dieser Konflikt schaffen sie nicht anders zu lösen, als dass Paulus und Barnabas, die bisher so viel zusammengearbeitet haben, jetzt getrennte Wege gehen. Barnabas, geh du nach Zypern, ich, Paulus, gehe mit Silas nach Syrien und Cilicien. Sie arbeiten immer noch für die gleiche Sache, aber sie trennen sich räumlich. Und Markus ist bei all dem mittendrin. Das damalige Versagen von ihm zieht weiter Kreise. Immerhin findet sich eine Lösung, auch für ihn. Barnabas will ihn wieder an seiner Seite haben. Und außer diesem einen Vorfall wird uns dann im Neuen Testament nichts weiteres Schlechtes mehr von Markus berichtet. Trotzdem war das keine runde Sache, keine schöne Angelegenheit für alle Beteiligten. Und wie ging es Markus selbst wohl bei all dem? Was er bei dieser zweiten Missionsreise vielleicht anders gemacht hat, wie er sich diesmal Jesus zur Verfügung gestellt hat, vielleicht gab es da irgendwie einen Lernprozess. Leider wissen wir über all das nichts. Aber eins wissen wir, Markus hat nicht damit aufgehört, Jesus leidenschaftlich zu dienen. Auch wenn er am Anfang im Missionsdienst versagt hat, und auch wenn ein großer Glaubensmann wie Paulus ihn nicht einsetzen wollte, er hat sich weiter ausprobiert. Und vielleicht war auch diese Art beim ersten Missionseinsatz auch nicht ganz seine Berufung, so zu dienen. Nicht jeder ist auch dazu berufen, herumzureisen oder hauptberuflich Menschen im Glauben an Jesus zu fördern. Manche sind berufen, diesen Dienst zu unterstützen, zu übersetzen, praktisch zu helfen. Und ich will dich fragen, was glaubst du, wozu du berufen bist? Was glaubst du, wie kann Gott durch dich ganz persönlich das tun, was er tun möchte? Vielleicht ist es bei dir auch ein längerer Prozess, deine Berufung zu finden. Vielleicht wirst du Dinge ausprobieren müssen und nochmal schlechte Erfahrungen machen oder gefühlt scheitern oder von anderen Ablehnung erfahren. Schau, Markus wusste auch nicht schon am Anfang, dass er Jesus mal dadurch groß machen würde, indem er das Markus-Evangelium schreibt, indem er über Jesus schreibt. Er hatte schon ganz am Anfang einfach Leute um sich, die leidenschaftlich für Jesus lebten. Und irgendwann wollte er es dann genauso machen, wie er es bei den anderen immer gesehen hat, und scheitert aber erst bei dem Versuch. Aber Markus wollte Jesus dienen. Und am Ende gebrauchte ihn Jesus, um das aufzuschreiben und festzuhalten, was er die ganze Zeit von anderen gehört hatte. Markus war zuerst an der Mission gescheitert, aber Jesus ließ ihn auf andere Weise an der Mission teilhaben. Deshalb gib nicht auf, wenn du scheiterst, missionarisch tätig zu sein. Wenn es dir zu viel ist, du irgendwie da nicht reinpasst, mach es auch zu einem Gebetsanliegen. Sag Jesus, dass du gerne Leidenschaft für ihn hättest. Sag ihm, dass du ihn lieb hast. Bitte ihn dir zu helfen, dir zu zeigen, wie du nicht als Nils Schneider oder wie du auch nicht als Klaus Heimsoth, sondern als der du eben bist, an Jesu Mission teilhaben kannst. Und dann ist es nicht so sehr entscheidend, wo du mal gescheitert bist, was du kannst oder nicht kannst, sondern ob du dich Jesus immer wieder neu zur Verfügung stellst. Ähnlich war es bei Markus. Und das war der zweite Punkt, an der Mission gescheitert. Aber wir haben gesehen oder sehen dabei, dass er trotzdem weitermacht. Und wir kommen jetzt noch zu einem dritten Punkt. Und der heißt, einer für alle und alle für einen. Denn zu den Stellen über Markus gibt es noch eine letzte Sache zu sagen. Und das finden wir bei den Grüßen, die Paulus in zwei seiner Briefe ausrichtet. Und da klingt schon bei dem ersten, da klingt es schon so, als hätte sich da etwas getan. Das in Kolosser 4, Vers 10. Und da heißt es, wir hatten den Anfang vorhin schon gelesen, es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden, schreibt Paulus. Er schickt hier Paulus einen Brief an die Gemeinde in Kolossee und grüßt sie auch von Markus. Und Markus ist wohl auf dem Weg zu ihnen. Sie sollen ihn aufnehmen, wenn er kommt. Und vorher war er bei Paulus, er richtet Grüße von ihm aus. Das heißt, Markus und Paulus hatten doch wieder zusammen und miteinander zu tun. Und Paulus sagt sogar, dass er durch Markus' Anwesenheit getröstet und ermutigt wurde. Also der Konflikt steht nicht mehr zwischen ihnen. Das ist klasse. Und dann auch diese wunderschöne Aussage, sie sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Paulus und Markus arbeiten für die gleiche Sache. Sie arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander. Sie unterstehen beide dem gemeinsamen König Jesus. Er ist es, für den sie beide leben. Und dann noch die zweite Stelle aus 2. Timotheus 4, Vers 11. Da heißt es, schreibt auch wieder Paulus an Timotheus, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Da ist jetzt Markus nicht bei Paulus, sondern bei Timotheus, aber Timotheus soll zu Paulus kommen und eben auch Markus mit sich nehmen. Warum? Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wow. Und das, nachdem er ihn am Anfang auf keinen Fall dabei haben wollte. Jetzt will er ihn unbedingt. Markus leistet gute und wertvolle Arbeit. Markus, auf dich kann ich nicht verzichten. Also Markus wird am Ende doch wieder vom großen Glaubensvorbild anerkannt. Er bekommt großes Lob und viel Wertschätzung. Das wird ihm nach allem, was passiert ist, sicher gut getan haben. Aber ich glaube, das ist nicht die entscheidende Sache hier. Auch Paulus selbst würde protestieren und sagen, ihr habt die Hauptsache verpasst. Denn das Großartige ist ja nicht, wenn Paulus einen als Bruder und Mitarbeiter anerkennt. Denn wer ist denn Paulus? Er ist selbst auch ein Diener von Jesus. Und Markus war als Missionar gescheitert. Er konnte die Erwartungen anderer nicht erfüllen. Das ist vielleicht auch seine eigenen Erwartungen. Er hatte den großen Missionar Paulus enttäuscht. Aber all das werden Gelegenheiten gewesen sein, um eins zu lernen. Nicht, was ich tue, nicht, was andere über mich denken, bestimmt, wer ich bin, sondern wer Jesus ist, bestimmt, wer ich bin. Und was Jesus für mich getan hat, bestimmt, wer ich bin. Meine Identität liegt in Jesus und die Beziehung zu ihm, das ist das Wichtigste, was es in der Welt gibt. Das ist wichtiger als die Anerkennung irgendeines Vorbilds im Glauben. Das ist wichtiger als Sachen, wo wir scheitern oder nicht scheitern, bei dem, was wir für Jesus tun. Und wenn wir uns damit nochmal überlegen, was uns Markus hinterlassen hat, dann wird klar, Markus hat das gelernt. Er war so begeistert von Jesus, von ihm als Person, von seinen Taten, von seinem Charakter, seinen Worten. Er wollte all das aufschreiben. Er wollte einfach, dass Menschen hören und lesen, wer Jesus ist und wozu Jesus gekommen ist. Er wollte Jesus groß machen. Er wollte ihm sein Leben widmen, weil Jesus sein Leben ihm gewidmet hat. Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das ändert einfach alles. Jesu Heil macht aus gescheiterten Missionaren hoffnungsvolle Biografen. Jesu Heil macht aus Streit zwischen Geschwistern echte, ehrliche Wertschätzung. Und Jesu Heil macht aus sich anpassender Menschenfurcht hingebungsvolle Gottesfurcht. Paulus und Markus werden nicht einfach wieder Freunde. Nein, sie finden zusammen, weil sie beide Jesus lieb haben und weil sie beide Jesu Liebe in ihrem Leben haben wollen. Ohne ihn können sie nicht und ohne ihn wollen sie auch nicht. Und lasst auch uns darauf konzentrieren, dass wir zusammen Jesus groß machen. Gibt es da bei dir aktuell etwas? Irgendwas, wo du ein anderes Anliegen hast als ein Bruder oder eine Schwester? Oder wo ihr dieses oder jenes anders umsetzen wollt? Erinnere dich neu daran, worum es dir und dem anderen eigentlich geht. Und da ist es nicht so, dass wir sagen, okay, das ist halt sein Bereich und sein Anliegen. Ich habe andere Bereiche und Anliegen. Oder ja, der macht das halt so. Okay, ich würde es vielleicht anders machen. Und natürlich kann man über alles reden, aber wir dürfen niemals vergessen, wir wollen für die gleiche Sache arbeiten. Es geht um Jesus, seine Ehre und sein Anliegen, sein Evangelium, seine Liebe, dass wir das ausleben und weitertragen. Und wo Menschen zusammenkommen, die Jesu Liebe in ihrem Leben haben wollen, da wird es auch untereinander Versöhnung und Wertschätzung geben. Und man kann jemanden auch wertschätzen, wenn man ihm sagt, hey, ich brauche dich. Kannst du mir da bei der einen Sache mal helfen? Ich habe gehört, dass du das gut kannst. Paulus war auch nicht der Meinung, alles allein zu können. Er sagte zu Markus, komm, bitte hilf mir. Ich brauche dich. Du tust mir gut. Ist das nicht super wertschätzend? Und ich wünsche uns, dass wir lernen, Hilfe anzunehmen und dass wir lernen, uns gegenseitig wertzuschätzen und wir auch grundsätzlich die Haltung haben, ich brauche den anderen. Einer für alle und alle für einen. Jesus gab sich uns, damit wir uns ihm geben können. Und damit sind wir am Schluss. Wir wollten einiges über Markus erfahren. Und ich glaube, wir können Markus nicht verstehen, ohne dabei auch etwas über Jesus zu lernen. Und ich glaube, dass das bei Christen generell so ist. Ihr Leben kann nur verstanden werden, wenn man darüber nachdenkt, wer Jesus ist. Markus jedenfalls ist ein gescheiterter Missionar, der Jesus dennoch groß machte, vor allem durch das Evangelium, das er schrieb. Oder vor allem, das wissen wir noch, das haben wir noch überliefert. Wir sehen bei Markus aber auch, wie er von Menschen umgeben war, die Jesus liebten. Und ihre Begeisterung steckt andere an. Davon geprägt können wir, muss jeder selbst oder darf jeder lernen, gemeinsam mit den anderen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Markus scheiterte zunächst im Missionsdienst, aber er versuchte weiter, Gott zu dienen und er lernte es mehr und mehr. Frag auch du dich, was deine Berufung ist und lebe sie treu aus. Wenn du das tust, gehörst du, so wie Markus, zu denen, die bekennen können, einer für alle und alle für einen. Jesus widmen wir unser Leben, weil Jesus sein Leben uns widmete. Amen. Und das wollen wir auch gemeinsam tun. Jesus danken, ihm sagen, dass wir unser Leben ihm widmen wollen, zusammen beten und ich lade ein, das laut oder leise zu tun und ich schließe das Ganze dann ab. Großer Gott, wir loben und preisen dich, dass wir gemeinsam zu dir kommen dürfen und ja, wir vor dir alle gleich sind, dass wir als Sünder kommen können und dass deine Gnade, dass dein ja, teures Werk im Kreuz und durch deine Auferstehung, dass es ausreicht, dass wir Leben haben, so wie du es dir denkst, dass wir Frieden mit dir haben, Frieden untereinander möglich ist. Wir loben und preisen dich dafür und bitten dich, dass du ja, immer mehr Raum gewinnst in unserem Leben, in allen Bereichen. Und dass du jedem hilfst, zu sehen, was du möchtest in seinem Leben, was du offenbart hast in deinem Wort und auch wie, ja, wo es besondere, spezielle Aufträge gibt. Danke, dass wir da zu dir kommen dürfen mit diesen Fragen, die uns beschäftigen, mit dem Leben, was du uns anvertraut hast. Danke, dass du uns auch dabei hilfst, richtig, ja, richtig damit umzugehen, es richtig zu verwalten. Amen. Lass uns doch noch, ja, gemeinsam aufstehen und unser gemeinsames Gebet, das Vaterunser, beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt gerne für das nächste Lied noch stehen und wir singen gemeinsam: Gottes guter Segen sei mit euch. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Gottesdienstes. Wenn irgendwas dir noch auf dem Herzen liegt, kannst du gerne auf das Gebetsteam zukommen oder auf uns Älteste. Wir beten gern mit dir und für dich. Ihr könnt auch gerne noch zum Kirchcafé da bleiben. Wird es heute wieder geben. Danke auch da an die Mitarbeiter. Und dann möchte ich noch, ja, von Gott seinen Segen weitergeben, aus seinem Wort euch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ihr dürft euch nochmal hinsetzen und auf das Postludium hören.